Wer abhängig ist von Arbeitslosengeld, wer gleichzeitig nicht genug fleißig Bewerbungen schreibt, wer sich auch ansonsten eher unwillig zeigt, jeden Blödsinn mitzumachen und jeden Drecksjob anzunehmen, um aus der Arbeitslosenstatistik herauszukommen, wer zum Beispiel lieber seine Zeit mit etwas Sinnvollem verbringt, der fällt unter den Sanktionskatalog. 15% Kürzung der Bezüge, 30% Kürzung der Bezüge, 45% Kürzung der Bezüge und zuletzt die Ernährungsgutscheine. Das ist eine Realität, mit der sich zum Beispiel eine soziologische Studie aus Jena beschäftigt hat. Sie hat sich angesehen, die Folgen aus 10 Jahren Hartz-IV-Politik, und die Antworten der Studie sind relativ eindeutig. 10 Jahre Hartz-IV, das heißt Bürger auf Bewährung, das heißt Disziplinierung und Moralisierung. Klaus Dürre ist Mitherausgeber der Studie.
Es ist ziemlich dick geworden. Das haben Verlage eigentlich nicht so gerne. Es ist aber deshalb sehr dick geworden, weil wir versucht haben, diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die bei Erfolgsmeldungen über die Arbeitsmarktreformen in der Regel nicht zu Wort kommen oder nur in Gestalt von Zahlen oder von vermeintlichen Kausalitäten. Uns ging es darum, sozusagen diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die tatsächlich im Leistungsbezug sind.
So viele Erwerbstätige wie nie zuvor in der Geschichte der BRD, die geringste Arbeitslosenquote seit der sogenannten Wiedervereinigung, all das klang in den letzten Wochen und Monaten nach einem erfüllten Versprechen von Fordern und Fördern. Glückliche Zeiten auch für all die Arbeitslosen dank Hartz IV. Das ist nicht ganz so, denn die Studie Bewährungsproben für die Unterschicht der Jener Soziologie um Klaus Dürre erzählt die Geschichte hinter diesen Erfolgsmeldungen ein bisschen anders. Gerade erschien im Campus Verlag ihr Buch Bewährungsproben für die Unterschicht, soziale Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik. Ein Buch, was sich das selbstgesetzte Erfolgskriterium des sogenannten aktivierenden Sozialstaats genauer ansieht. Die Idee, dass die Arbeitslosen zu rekrutieren seien für den ersten Arbeitsmarkt. Tatsächlich verzeichnet die Studie dann solche Fälle, allerdings genau diejenigen eroberten die sogenannte reguläre Beschäftigung fast durchgehend aus eigenem Bemühen, ohne Zutun der Instanzen, was diese dann natürlich nicht daran hindert, den Erfolg für sich zu reklamieren. Die Betroffenen ihrerseits erleben dann die Arbeitslosigkeit als Wettkampf. Sie hören auch dauernd nichts anderes als die simplen Diktate, als zum Beispiel den Slogan, dass wer arbeiten will, auch Arbeit bekommt, dass überhaupt jede Arbeit besser sei als keine Arbeit, was gebetsmühlenartig formuliert wird von Arbeitsvermittlern. Die Folgen benennt Klaus Dürre.
Das, was wir erleben, ist, dass viele sich ungeheuer abstrampeln, aber real nicht von der Stelle kommen. Wir nennen es zirkulare Mobilität. Das heißt, wir haben bei manchen Befragten innerhalb von 7 Jahren 20 Stationen, raus aus dem Leistungsbezug, 1-Euro-Job, Praktikum, 400-Euro-Job und so weiter, hin und her, rein und raus. Und am Schluss landet man oder zwischendrin landet man doch immer wieder am Leistungsbezug. Man strampelt ungeheuer, landet aber trotz aller Anstrengungen wieder dort, wo man vorher war. Das nennen wir zirkulare Mobilität. Der zweite Befund ist, je länger man im Leistungsbezug bleibt, desto eher definiert man sich als Angehöriger einer Minderheit, die kollektiver Abwertung ausgesetzt ist. Das ist nämlich genau das, was in den Bewährungsproben passiert. Wer sich in der Nähe der Fürsorge bewegt, in der Nähe des Leistungsbezugs, der wird als Angehörige einer Minderheit wahrgenommen. Und das führt drittens dazu, dass je länger man in einer solchen Situation ist, je eher dazu neigt, dass man Unsicherheit habitualisiert. Die Bewältigung von Unsicherheit, materieller Knappheit, mangelnder Anerkennung zu einer Art zweiter Natur wird, dass man sich arrangiert mit diesen widrigen Verhältnissen. Wir nennen das Überlebenshabitus, der sich ausbildet. Überlebenshabitus nicht im physischen Sinne, obwohl es auch materiellen Mangel bei der Ernährung gibt und so weiter. Überlebenshabitus in einem sozialen Sinne. Man versucht weiter im sozialen Leben zu sein. Das geht aber nur durch Anpassung an eine solche Situation an der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität oder unter der Schwelle der Respektabilität. Und das Problem ist, je stärker man sich anpasst, je intensiver man diesen Überlebenshabitus aneignet, desto eher eignet man sich als Objekt von negativen Klassifikationen durch die Gesamtgesellschaft, wo der Minderheitenstatus aber so wirkt, dass die Leistungsbezieherin, die gar nichts hat, den 1-Euro-Jobber beneidet, weil er immer einen Job hat. Der 1-Euro-Jobber beneidet die ABMlerin, weil das ist das Glückslos in der Lotterie. Gibt es nur noch selten wörtliches Zitat. Die ABMlerin beneidet möglicherweise den Leiharbeiter in der Automobilindustrie, weil der doch einigermaßen Kohle verdient, zumindest auf Zeit. Und der Leiharbeiter beneidet den befristet Beschäftigten, weil er immerhin Bestandteil der Stammbelegschaft ist.
Ja, soweit Klaus Dürre, der mit einigen anderen Sozialwissenschaftlern in Jena eine langfristige Studie sich angesehen. Und die ist gerade veröffentlicht worden im Campus Verlag, 423 Seiten dick. Hört auf den Namen Bewährungsproben für die Unterschicht, soziale Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik und sei an dieser Stelle bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben durchaus ans Herz gelegt. Was, wenn man so will, die Gegenseite hervorbringt, ist teilweise durchaus esoterisch, häufig aber auch schlicht Unsinn, den das bürgerliche Bewusstsein hervorbringt, wenn es sich in der Krise auf den Gegenstand Geld richtet. Joachim Brun hat dazu in Berlin vor einiger Zeit einen Vortrag gehalten, einen Vortrag über die Volkswirtschaftslehre als die Kunst, das Unbegreifliche des Kapitals zur gefälligen Ideologie zu rationalisieren.
Es plappert und babbelt aus allen Kanälen, die Talkshows überbieten sich, einer weiß es besser als der andere, sie sagen immer das Gleiche. Und am Ende ihrer Lehrstuhlkarriere irgendwo schreiben sie irgendwann immer irgendwie, dass sie von all dem überhaupt keine Ahnung haben. Die berühmte Links-Keynesianerin etwa Joan Robinson schreibt dann irgendwann, ich habe ein Leben lang auf den Lehrstühlen dieser Welt von Kapstadt bis Kairo über Geld, Wert, Kapital, Preis, Profit gesprochen. Und ich muss zugeben, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Also wozu das Geplapper? Offenkundig nur, um von einem Lehrstuhl heiße Luft zu verbreiten oder wie die Italiener sagen, aria frittata, frittierte Luft, die aber auch nicht besser schmeckt. Und andere, die es dann ernsthafter meinen, wie etwa Josef Schumpeter, schreibt am Ende seiner 800-seitigen Geschichte der ökonomischen Analyse, tut uns leid, das, was wert ist, kann man bestenfalls intuitiv erfahren und erfühlen. Ja, also wozu man da eine Wissenschaft braucht, computergeschützt durch Statistiken, Daytrader-Manipulationen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich weiß schon, dass an diesen Leuten eine Bestimmung wahr wird, die Adorno einmal äußerte über Menschen, die sehr verständig sind, die gut rationalisieren können, die wandelnde Aktenordner sind, die für jedes eine Schublade haben. Er nannte sie scharfsinnige Rindviecher. Und sie hitte dann Hugo von Hofmannsthal mit dem Satz, die gefährlichste Sorte von Dummheit ist ein scharfer Verstand. Offenkundig, weil in demselben Maße, wie sie die Verstandesfähigkeiten zur Waffe und zum Skalpell schärfen, die Vernunft auf der Strecke bleibt. Aber es ist doch kein Wunder bei einem sozialen Verhältnis, das so sehr im Jenseits jeder nur möglichen Vernunft agiert, dass die Individuen quasi auf die reine Verstandesfähigkeit gesellschaftlich reduziert werden. Und so leben wir in einem Zustand, wo in den Zeitungen steht, neulich im Stern, eine ganzseitige Anzeige, liebes Geld, ich verlasse dich, dein Gold. Man wird überall in einer Kindersprache angesprochen, die dann darauf führt, dass man selber sich kindisch dem Geldgebrauchgenuss ergibt. Aber zugleich ist das alles eine unfreiwillige Bestätigung für den schönen Satz des berühmten amerikanischen Marxisten Robert Mitchum, der 1947 in einem Film, der heißt Out of the Past, auf Deutsch heißt der Blondes Gift, sehr recht bemerkt, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage.
Ja, soweit Joachim Brun, ein Ausschnitt aus dem Vortrag, den Joachim Brun in Berlin gehalten hat, über die Volkswirtschaft. Also die Wissenschaft, die den ideologischen Rahmen zeichnet, den Rahmen zum Beispiel für Prognosen, die durchaus schwierig sind, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Gleichzeitig ist die Gesellschaft der totalen Konkurrenz in heller Panik. Sie wird sich zersetzen und die losgelassene Akkumulation um der Akkumulation willen, diese ganze Plusmalerei, wie es Marx benannt hat, rutscht ins historische Minus. Sie zerbricht an sich und eben daran, dass die Gesellschaftlichkeit der Individuen als Subjekte bloß auf dem generalisierenden Ausschluss aller durch alle gründet. Wie gesagt, Joachim Brun dazu ein Referat gehalten in Berlin. Dokumentiert ist das Ganze im Audioarchiv. Audioarchiv.blogspot. Sowieso eine Seite, die immer wieder Vorträge gesellschaftskritisches zusammenträgt. Noch die sei hier empfohlen bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben.